Ich war bin am Samstagnachmittag, ich wohne ja in Jedesheim und wir sind da gleich am Wald. Und wenn du bei uns so vielleicht bloß 3-4 Minuten läufst, dann bist du so auf so einem Bergrücken, da ist ein Kreuz, da ist eine Bank. Und ja, da gehe ich oft hin so zum Bäder und bin mich so vorbereitet. Und auf dem Weg dahinter habe ich irgendwie, was gerade, haben wir so gedacht, ja, Herr, es wäre echt schön, wenn ich jetzt eine Feder findet. Und irgendwie, ich habe schon einen Blick für die Natur und da finde ich nicht viel. Oder, und habe dann auch gedacht, ja, das ist ja so eine Feder. Aber irgendwie ging es nicht aus meinem Kopf. Und dann laufe ich dahinter und habe die Feder gefunden. Und für mich war das so ein, ja, wie so ein Geschenk. Und war ich Gott echt dankbar. Geil, da kommt natürlich der Feind, das ist ja, da gibt es ja hunderte Finderkinder. Und ja, für mich war das echt ein Geschenk und ich bin da Gott echt dankbar für so eine kleine Feder. Und weil das passt gut zu meinem Thema heute, ich habe auch Geschenke dabei. Ich habe 2 Geschenke. Mag jemand diese Apfelringe? Ich würde es jetzt so machen, das ist echt schwierig. Ihr 4 teilt sie und dir gebe ich sie. Und dann habe ich nochmal ein ganz, ganz geniales Geschenk. Und zwar einen Original-Kugelschreiber der Lebenshilfe Dona Iller. Tippi war, glaube ich, zuerst. Ja, ihr habt dieses Geschenk angenommen. Was ihr mit diesem Geschenk machen werdet, weiß ich nicht. Vermutlich werdet ihr diese leckere Apfelringe essen, aber vielleicht spielt ihr da auch irgendwas, weiß ich was. Tippi wird vermutlich mit diesem Kugelschreiber irgendwelche hochdotierte Schecks ausstellen, keine Ahnung, was er mit diesem Geschenk anfangen wird oder was ihr mit diesen Geschenken anfangen werdet. Und mein Thema ist, Glaube, ein Geschenk Gottes an dich und an mich. Ich möchte zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich möchte jetzt von Herzen danken, ja, dass du da bist. Und ich möchte auch danken, dass du wirklich jetzt zu jedem sprichst. Und Vater im Himmel, du weißt genau, was jedes deiner Kinder braucht. Und danke dafür. Danke, dass du wirklich jetzt auch, ja, redest. Zu jedem Einzelnen ganz persönlich. Mir erwartet es, Herr. Herr, und danke, dass du mir jetzt wirklich auch deine Worte in den Mund legst. Herr, ich möchte sagen, was du möchtest. Herr, es geht um dich. Danke dafür. Amen. Im Epheser 2, 8 und 9 steht, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und es geht nicht um irgendwelche Werke, es geht darum, dieses Geschenk anzunehmen. Es ging darum, diese legendären Apfelringe oder den Kuli anzunehmen, zu möchten und dann anzunehmen. Und dann auch nicht mehr loszulassen. Und ja, genauso ist es mit dem Glauben. Gott, es ist ein Geschenk von Gott. Wie ist jetzt das? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann gar nicht glauben. Ist Gott ungerecht? Das wäre ja, wenn man nur durch den Glauben gerettet wäre und nicht jeder Mensch glauben kann, dann wäre doch Gott ungerecht, oder? Aber Gott ist nicht ungerecht. Weiter sagt er auch im Hebräer 11,6, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Gott, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Also, er sagt da nicht, der Schreiber vom Hebräerbrief, es ist schwierig, ohne Glauben Gott zu gefallen, es ist unmöglich. Umso mehr die Frage, ist Gott ungerecht? Kennt oder wie geht es? Wieso glaubt man hier, man hier nicht? Ist ja unfair von Gott, oder? Ich denke, das ist nicht so. Ich denke, und das ist, wie es im Hiob steht. Gott begegnet jedem Menschen 2 bis 3 Mal und stellt ihn vor die Wahl, jeden Menschen. Im Hiob 33, aber Gott redet doch auf die ein oder andere Weise. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet der Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung. Und ihn vom falschen Handel abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Ja, Gott tut dies alles 2-3 Mal für einen Menschen, um sein Leben vor dem Grab zu bewahren. Ja, zu bewahren und ihm das Licht des Lebens zu schenken. Das war Hiob 33, zuerst 15 bis 17 und dann 29 und 30. Also, Gott fragt jeden Menschen 2 bis 3 Mal und stellt ihn vor die Wahl und bietet ihm das Geschenk des Glaubens an. Das Annehmen, das ist Sache von jedem Einzelnen. Im Prediger 3,11 steht auch drin, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und das ist auch so ein Punkt. Also wir haben was in uns, das auch nach dieser Ewigkeit, nach Gott fragt. Und jeder Mensch. Die Entscheidung bleibt aber jedem selber überlassen. Jedem. Und es ist auch so, gell, es gibt da keine Regel. Was weiß ich, wenn du gläubig aufgewachsen bist, dass du dann automatisch gläubig bist oder glaubst. Es gibt keine Regel. Jeder Mensch wird 2 bis 3 Mal vor die Wahl gestellt, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und da spielen diese Umstände auch keine Rolle. Das ist auch entspannend für uns. Es spielt auch, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden und denken, oh boah, jetzt habe ich es verbockt. Nee, da kannst du dich auch ganz entspannen. Das heißt nicht, dass wir da keine Verantwortung haben, gell? Aber du kannst dich da echt entspannen. Gott ist es, der den Glauben schenkt. Nicht du, nicht deine tolle Erziehung, nicht dein tolles Elternhaus. Gott schenkt den Glauben. Und wie gesagt, jeder Mensch steht 2 bis 3 Mal vor der Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Heute sind einige Bibelsteller dran, Lukas 7, 29 bis 30. Und alle, die ihn gehört haben, selbst die Steuereinnehmer, gaben Gott recht, als sie sich von Johannes taufen ließen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten dagegen lehnten den Plan, den Gott für sie hatte, ab, denn sie ließen sich nicht von Johannes taufen. Oder in Matthäus 23, 27 ist eine ähnliche Geschichte, da heißt dann, doch ihr wolltet nicht. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, Gott Recht zu geben oder auch seinen Plan, den Gott für dich hat, abzulehnen. Und jeder von uns, weil Gott ist die pure Gerechtigkeit. Gott ist die pure Liebe. Und was wäre das von Gott, wenn der vorher selektiert hätte? Den lasse ich glauben, den nicht, oder den mache ich besonders schwierig. Hallo? Ist so ein liebender Vater? Gottes Gnade steht jedem Menschen offen. Jedem. Und Gott möchte auch, dass ein Großteil gerettet wird. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Dann muss er ja alle die Möglichkeit geben zu glauben. Weil sonst steht im 1. Timotheus 2, 4. Also jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, glauben zu können. Weil Gott ist wirklich die totale Gerechtigkeit. Neben der totalen Liebe, Barmherzigkeit, was immer auch. Gott ist, und der meint es echt gut, mit den meisten Menschen. Nein, mit allen Menschen. Und wir sagen ja auch, Vater unser, oder wir haben einen liebenden Vater im Himmel. Und wie gesagt, meine Dinge verstehe ich viel, viel besser, seit ich selber Vater bin. Ich lasse meine Kinder doch nichts machen, was sie nicht schaffen können. Und das verlange ich auch nicht von ihnen. Was wäre ich denn für ein Vater? Und ich habe viele Fehler. Aber unser himmlischer Vater, nada. Der gibt uns nichts zum Auftrag, was nicht machbar ist. Und genauso ist es doch bei uns, die wir Eltern sind. Natürlich möchten wir unsere Kinder herausfordern. Aber wir waren jetzt, wir werden ihnen keine Aufgaben geben, die unmöglich sind. Und wenn wir das schon nicht machen, wie viel mehr unser Vater im Himmel, der gibt uns keine unmögliche Aufgabe. Und da müsst ihr auch immer dran denken, was in der Bibel steht. Und das ist Gottes Wort. Und da denke ich, stimmt ihr mit mir überein. Und das ist möglich. Gott möchte das. Das ist herausfordernd. Natürlich ist es herausfordernd, seine Feinde zu lieben. Und viele, viele Dinge sind herausfordernd. Aber sie sind möglich, weil wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Alles ist möglich. Aber wichtig für uns, du und ich, wir müssen Gott Recht geben. Ansonsten lehnen wir seinen Plan für unser Leben ab. Aber Glaube, das ist ja auch so. Bei uns hat es so einen Spruch immer, Glaube heißt nichts wissen. Und es ist schon so, mein Glaube wird ganz oft gebraucht. Ich glaube an, was weiß ich, den FC Bayern München. Ich glaube an das Wiener Schnitzel, was das Gute am Menschen zum Beispiel. Aber was ist eigentlich Glaube? Hebräer 11,1. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hebräer 11,1 war das. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Im Lexikon wird Glauben auch mit Vertrauen und mit Zuversicht und Überzeugung erklärt. In Wikipedia steht, das Wort Glauben bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Glauben in Deutschland aus? Nur 55% der Deutschen glauben noch an einen Gott. Das zeigte eine repräsentative Umfrage von Kantar Public im Auftrag des Spiegels. Und es war dieses Jahr 2019. Vor 14 Jahren lag der Anteil danach noch bei 66%. Auch unter denen, die sich als Christen verstehen, geht die Gläubigkeit stark zurück, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag. 2019 glaubten der Studie zufolge 75% der Katholiken an Gott. Also nicht mal jeder Katholik glaubt an Gott. Also 2005 waren es nur 85%. Bei den Protestanten verflüchtete sich der Glauben an Gott in dem Zeitraum noch stärker. 2005 glaubten 79% der Protestanten an Gott, heute sind es 67%. Von den evangelischen Christen. Mehrere Millionen Menschen, die einer der großen christlichen Konfessionen im Lande mit zusammen fast 45 Millionen Kirchenmitgliedern angehören, zeigen damit eine erhebliche innere Distanz zu ihrer Religion. Eine erheblich innere Distanz zur Religion. Ah, ich glaube schon an Gott. Wie gesagt, und die Umfrage wäre im Sender sicher ähnlich. Dass da meinetwegen jetzt nur insgesamt 55% der sendenden Bevölkerung an Gott glaubt. Weil das Wort Glauben wird so, ja, ein Stück weit missbraucht. Aber wenn du statt dem Wort Glauben Vertrauen einsetzt, wird es viel persönlicher. Gesundheit. Ich glaube an Gott. Wenn ich auch sage, ich vertraue auf Gott, dann ist das schon nochmal eine andere Hausnummer. Und um das geht's. Gott zu vertrauen. Gott Recht zu geben. Viele haben da auch vollkommene falsche Vorstellung, was Glauben ist. Und Glauben bedeutet auch in erster Linie Leben. Ohne Glauben kein Leben. Und sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament wird einige Male gibt's den Satz, dass durch den Glauben ein gerechter Leben hat. Durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Gott hat ein gerechter Leben. Durch das Vertrauen darauf. Und nochmal, auf was vertraust du? Vertraust du auf deinen Geldbeutel, auf deinen tollen Job, auf was auch immer, gutes Beispiel vom Walder, auf die 100 Millionen, auf was vertraust du? Und lasst uns das immer mehr lernen, auf Gott zu vertrauen. Nicht auf unsere eigene Stärke und unser angebliches Klugsein. Lasst uns Gott vertrauen. Ich möchte nochmal Hebräer 11,6 lesen. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Anders nochmal, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Vertrauen Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss vertrauen, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und das ist wichtig. Das ist alles Entscheidende. Gott zu vertrauen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Und zwar vom Henry Nguyen, wie immer das ausspricht, war ein holländischer Theologe und der hat viele, viele Bücher geschrieben und unter anderem hat er auch ein Gleichnis, also von einer Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat. Die Trapezkünstler im Zirkus. 1991 besuchte er im Urlaub in Deutschland zusammen mit seinem Vater einen Zirkus in Freiburg. Er war enorm beeindruckt von der südafrikanischen Trapezgruppe Flying Rodlines. In den Trapezkünstlern vor seinen Augen sah er ein ganzes Menschenleben an sich vorüberziehen. Die Artisten wollte er unbedingt kennenlernen. Er besuchte ihre Shows, er hörte ihnen zu, ergründete ihre Technik, studierte die Bewegungen ihrer Körper. Es gelang ihm sogar eine Weile in einem Wohnmobil mit dem Zirkus mitzuziehen. Nguyen schrieb: Einmal saß ich mit Rodley, dem Führer der Gruppe, im Wohnwagen und wir redeten miteinander. Er sagte: Wenn ich springe, muss ich absolutes Vertrauen haben zu dem, der mich fangen muss. Du denkst vielleicht, wie die meisten Zuschauer, dass ich der große Star am Trapez bin. Der wirkliche Star aber ist Joe, der mich fängt. Er muss mich genau im richtigen Moment aus der Luft holen, wenn ich im Weitsprung auf ihn zufliege. Wie gelingt das, frage ich. Nun, sagte Rodley, das Geheimnis ist, dass ich das Fangen ganz Joe überlasse und selbst nichts tue. Wenn ich nach meinem Saltus auf Joe zukomme, muss ich einfach meine Arme und Hände zu ihm ausstrecken und darauf warten, dass er mich fängt und mich sicher wieder heimholt. Du machst also nichts, sagte ich erstaunt. Nichts, wiederholte er. Das Schlimmste, was ein Springer tun kann, ist zu versuchen, den Fänger zu fangen. Wenn ich Joes Handgelenke ergreifen würde, könnte ich sie brechen. Oder er könnte mir meine Handgelenke brechen. Das wäre für uns beide das Ende. Ein Springer muss springen und ein Fänger muss fangen. Und der Springer muss mit ausgestreckten Armen und offenen Händen darauf vertrauen, dass sein Fänger da sein wird. Er wird dich auffangen. Vertraue, vertraue, vertraue. Und das ist, so ist es auch mit dem Glauben. Wir glauben zwar, aber fuscheln immer noch selber noch ein bisschen rum, statt das einfach Gott zu überlassen. Und ich finde, das Wort in dieser Geschichte gut illustriert. Und Vertrauen bedeutet, die Hände auszustrecken und er fängt dich, er hält dich. Er hat es versprochen. Wir können nie tiefer fallen als in seine liebende Hand. Und das heißt nicht, dass es uns im Glauben immer gut gehen wird. Im Glauben schon, aber in unserem Weg. Und eine ganz, ganz große Bitte, verbindet nie Glauben mit irgendwelchen Lebensumständen. Das ist ein ganz großer Fehler, den wir oft machen, den Christen oft machen. Da wird ein unwahrscheinlicher Druck aufgebaut. Ha, du Schnupfer, glaubst du nicht recht? Und das ist wichtig. Und auch diesen Druck müsst ihr auch von euch selber nehmen. Verbindet nie Glauben mit irgendwelchen Lebensumständen. Das ist ganz gemein. In der Apostelgeschichte, Jakobus war ja der erste Leiter der Gemeinde. Der andere Jakobus. Wer ist umgebracht worden, Peter? Der Apostel. Also nicht der, sondern der Bruder vom Johannes. Der ist umgebracht worden auf grausame Art und Weise. Und zwei Kapitel später lesen wir, dass Petrus aus dem Gefängnis befreit worden ist, während die Gemeinde gebetet hat. Wahrscheinlich hat Petrus einen viel höheren Glauben gehabt als Jakobus. Nee, sicher nicht. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das seht. Auch im Hebräer, das schlage ich jetzt nochmal auf, Hebräer 11. Das ist ja so dieses Kapitel der Glaubenshelden. Wo dann das auch wo die ganze Glaubenshelden aufgezählt waren und was sie gemacht haben und alles. Und dann auch noch viele, viele andere. Und Gott hat durch ihnen wirklich wahnsinnige Dinge gemacht. Königreiche besiegt, wirklich Wunder getan und ja. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis geworfen. Manche starben durch Steinigung oder wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet und so weiter. An all diese Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Doch Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Also Gott, ja, hat da was viel, viel Besseres gehabt. Vielleicht wäre der Petrus nicht würdig gewesen, in dem früher Zeitpunkt für Jesus zu sterben. Jakobus war's. Und wir wissen das nicht. Aber das ist für mich so ein gutes Beispiel. Ja, ich denke nicht, dass der Jakobus weniger geglaubt hat als der Petrus. Drum nochmal, verbindet nie Glauben mit irgendwelchen Lebensumständen. Das ist echt wichtig. Klar, ich sage mal, ein Stück weit durch irgendwelchen Ungehorsam, aber da müssen wir echt wirklich aufpassen. Und Gott wünscht sich Menschen, die ihm vertrauen. Gott wünscht sich, ja, wie ich wünsche mir als Vater, dass meine Kinder mir vertrauen, dass sie auf mich zukommen, wenn sie ein Problem haben, wenn sie eine Not haben. Ich wünsche mir, dass sie mir vertrauen, dass sie wissen, hey, ich bin für sie da. Das wünsche ich mir. Und wiederum die Spanne zu unserem himmlischen Vater, wie viel mehr wünscht sich das Gott, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm Recht geben. Und doch gibt's, also das ist dieser Glaube an Gott. Und dann denke ich schon, dass es verschiedene Glaubenslevel gibt. Und dazu wollte ich jetzt nichts mehr sagen. möchte euch ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich werde demnächst mit diesem Thema weitermachen. Und ich muss jetzt auch aufhören, weil ich habe jemand versprochen, dass ich um 11:30 aufhöre. Vater im Himmel, habe jetzt ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für dein Wort. Hab Dank, dass du jedem Menschen, jedem es ermöglicht, an dich zu glauben. Und danke, dass du ein absolut gerechter Gott bist. Herr, ich möchte jetzt auch bitten, dass du jedem von uns zeugst, wo wir uns nur schwer tun, dir zu vertrauen, in dieser Sache an dich zu glauben. Herr, zeugt es jedem. Und lass uns wachsen. Lass uns wachsen und dir immer ähnlicher werden, Jesus. Hab da jetzt ganz herzlichen Dank dafür. Lob und Dank. Amen.